Those of us who have been around a while.
Diejenigen von uns, die schon längere Zeit hier sind, und Elder Worth und ich sind schon eine lange Zeit hier, haben in den Prüfungen des Lebens bestimmte Muster erkannt. Es gibt abwechselnd gute und schlechte Zeiten, Höhen und Tiefen, Zeiten der Freude und traurige Zeiten und ebenso Zeiten des Überflusses und karge Zeiten. Wenn unser Leben einen unerwarteten und unerwünschten Lauf nimmt, sind wir manchmal bedrückt und besorgt. Eine der Herausforderungen in diesem Erdenleben besteht darin, nicht zuzulassen, dass die Belastungen und Anspannungen im Leben uns überwinden. Die verschiedenen Zeiten im Leben auszuhalten und dabei positiv, ja sogar optimistisch zu bleiben. Wenn Schwierigkeiten und Herausforderungen über uns hereinbrechen, sollten uns vielleicht Robert Brownings hoffnungsvolle Worte vor Augen stehen. Das Beste kommt noch. Wir können nicht alle Kämpfe und Stürme im Leben vorhersagen, noch nicht einmal diejenigen, die kurz bevorstehen. Aber als Menschen voller Glauben und Hoffnung wissen wir ohne jeden Zweifel, dass das Evangelium Jesu Christi wahr ist und dass das Beste noch kommt. Ich erinnere mich an eine bestimmte Zeit in meinem Leben, als ich unter ungewöhnlich großem Stress stand. Mein Arbeitsplatz war gefährdet und zur gleichen Zeit wurde bei meiner Frau eine lebensbedrohliche Krankheit festgestellt. Es war eine dieser Zeiten, wo ich den Eindruck hatte, alle Widrigkeiten hätten sich zu einem Frontalangriff auf mich und meine Familie verbündet. Meine Frau und ich fanden einen Weg, die Belastungen und Sorgen unseres turbulenten Lebens zu mildern, wenn diese nahe dran waren, uns zu überwältigen. Wir fuhren an einen Ort, nur einige Meilen von unserer Haustür entfernt, um einen Moment lang Abstand von unseren Problemen zu bekommen und miteinander zu reden und umeinander zu trösten und aufzubauen. Dieser Ort hieß Walden Pond. Es war ein schöner kleiner Teich, umgeben von Bäumen. Wenn meine Frau sich stark genug fühlte, machten wir einen Spaziergang um den Teich. An anderen Tagen, wenn ihr nicht danach zumute war, saßen wir einfach im Auto und redeten miteinander. Walden Pond war für uns ein besonderer Ort, um innezuhalten, nachzudenken und gesund zu werden. Vielleicht lag es auch ein wenig an der Geschichte des Ortes. Hier versuchte Henry David Thoreau einige Jahre lang, sich dem Weltlichen zu entziehen. Und so hat er für uns so viel Hoffnung auf Einfachheit und eine so regenerierende Zuflucht vor unserem viel zu komplizierten Leben geboten. Im März 1845 beschloss Thoreau, ans Ufer des Walden Pond zu ziehen. Er verbrachte dort 2 Jahre damit, herauszufinden, worum es im Leben ging. Er ließ sich auf einem Grundstück nieder, das seinem guten Freund Ralph Waldo Emerson gehörte. Er kaufte von einem Eisenbahnarbeiter einen alten Schuppen, riss ihn ab und baute sich aus den Brettern und aus Holz aus dem Wald seine eigene Hütte. Über seine Ausgaben führte er peinlich genau Buch und kam zu dem Schluss, dass er für ein Zuhause und Freiheit lediglich $28.12 ausgegeben hatte. Er legte einen Garten an, wo er Erbsen, Kartoffeln, Getreide und Rüben anbaute. Er pflanzte auf einem Hektar Land Bohnen an, in der Absicht, mit dem kleinen Gewinn seinen Bedarf zu decken. Und es war in der Tat ein kleiner Gewinn. $8.71. Thoreau lebte relativ unabhängig von der Zeit. Er hatte weder eine Uhr noch einen Kalender in seiner kleinen Hütte. Er verbrachte seine Zeit mit dem Schreiben und damit, die Schönheiten und Wunder der Natur zu studieren, die ihn umgaben, darunter Pflanzen, Vögel und andere Tiere. Er führte nicht das Leben eines Einsiedlers. Er ging fast jeden Tag in die Stadt Concord und er lud andere zu lehrreichen Gesprächen in seine Hütte ein. Als die 2 Jahre vorüber waren, ließ er seine Hütte ohne Bedauern zurück. Er fand, er habe genügend Zeit dort verbracht, um sein Ziel zu erreichen. Die geistigen Vorzüge eines einfacheren Lebensstils zu erfahren. Er hatte auch das Gefühl, dass noch andere Lebenserfahrungen vor ihm lagen. Es war an der Zeit, weiterzugehen und andere Möglichkeiten zu ergründen. Aufgrund seiner Erfahrungen am Walden Pond kam Thoreau zu dem Schluss, dass ein Mensch nur 4 Dinge wirklich braucht: Nahrung, Kleidung, Obdach und Brennstoff. Ich möchte auf diese 4 Grundbedürfnisse näher eingehen und auch auf die geistigen Vorzüge eines einfacheren Lebensstils. Das erste Grundbedürfnis ist Nahrung. Als Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verfügen wir über heilige Erkenntnis aus offenbarter Wahrheit über die Beziehung zwischen Körper und Geist. In Lehre und Bündnisse 88, Vers 15 heißt es, der Geist und der Körper sind die Seele des Menschen. Um uns sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht zu segnen, offenbarte der Herr uns auch ein Gesundheitsgesetz, dem zu entnehmen ist, welche Nahrung und welche Substanzen gut für den Körper sind und welche nicht. Begleitet werden diese Anweisungen von einer Verheißung, die in Abschnitt 89 im Buch Lehre und Bündnisse steht. Und alle Heiligen, die darauf bedacht sind, diese Worte zu befolgen und zu tun, und die in ihrem Wandel den Geboten gehorchen, Gesundheit werden sie empfangen in ihrem Nabel und Mark für ihr Gebein. Weisheit und große Schätze der Erkenntnis werden sie finden, ja, verborgene Schätze. Laufen werden sie und nicht müde sein, gehen werden sie und nicht ermatten. Und ich, der Herr, gebe ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an ihnen vorübergehen wird, wie an den Kindern Israels, und sie nicht töten wird. Es gibt keinen besseren Rat zum Wort der Weisheit als das, was in der Broschüre für eine starke Jugend steht. Dort heißt es, der Herr hat euch geboten, gut auf euren Körper Acht zu geben. Dabei hilft euch das Wort der Weisheit, das in Abschnitt 89 des Buches Lehre und Bündnisse steht. Ernährt euch gesund, treibt regelmäßig Sport und sorgt für ausreichend Schlaf. Wenn ihr all das tut, seid ihr frei von schädlichen Abhängigkeiten und habt euch selbst unter Kontrolle. Ihr werdet gesegnet sein mit einem gesunden Körper, einem wachen Verstand und der Führung durch den Heiligen Geist. Jegliche Drogen, Chemikalien und gefährliche Verhaltensweisen, mit denen ein Hochgefühl erzeugt wird, können euer körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden zerstören. Dazu zählen harte Drogen, Missbrauch von verschreibungspflichtigen oder apothekenpflichtigen Medikamenten, aber auch Reinigungsmittel, Klebstoff, Sprays und so weiter. Wir wollen unserem irdischen Körper keinen Schaden zufügen, denn er ist ein Geschenk Gottes und die Wiedervereinigung unseres unsterblichen Körpers mit unserem Geist gehört zum großen Plan des himmlischen Vaters für unser Glücklichsein. Eine weitere Notwendigkeit ist unsere Kleidung. Ein einfacheres Leben, das einem geistige Segnungen bringt, erfordert, dass man sich einfach und anständig kleidet. Unsere Kleidung und unser Äußeres zeigt anderen, wer wir sind, und es wirkt sich auch auf unser Verhalten gegenüber anderen aus. Wenn wir uns anständig kleiden, laden wir auch den Geist des Herrn ein, uns ein Schild und Schutz zu sein.
Appear to be trying to make two or three dresses out of the amount of the same fabric necessary for one.
Meistens nehmen sie bei der Damenbekleidung oben und unten zu viel weg und gelegentlich sparen sie auch noch in der Mitte. Auch die Herrenmode wird immer extremer. Zu meiner Zeit hätte man so etwas als schlampig und unanständig bezeichnet. Ich glaube, sehr zwanglose Kleidung führt fast immer zu sehr zwanglosem Benehmen. Viele von Ihnen geben sich zu viel Mühe, in ihrer Kleidung und ihrem äußeren Erscheinungsbild einzigartig zu sein, um dadurch eine Art Aufmerksamkeit zu erregen, die man falsch halten würde. Im Bericht vom Baum des Lebens im Buch Mormon waren es die Leute, die überaus fein gekleidet waren, die diejenigen verspotteten, die von der Frucht des Baumes aßen. Es ist ernüchternd, wenn einem klar wird, dass die modebewussten Spötter in dem großen und geräumigen Gebäude viele in Verlegenheit brachten und diejenigen, die sich schämten, fielen ab auf verbotene Pfade und gingen verloren. Präsident N. Eldon Tanner warnte uns einmal mit den folgenden Worten: Sittsamkeit in der Kleidung ist eine Sache des Geistes und des Herzens. Sie entspringt der Achtung vor sich selbst, seinem Nächsten und dem Schöpfer von uns allen. Sittsamkeit zeigt sich durch Demut, Schicklichkeit und Reinheit. Im Einklang mit diesen Grundsätzen und der Führung des Heiligen Geistes sollen die Eltern, Lehrer und Jugendlichen über alles sprechen, was die Kleidung, das Äußere und die persönliche Erscheinung angeht. Sie sollen diese Aufgabe freiwillig übernehmen und das Rechte wählen. Kommen wir jetzt zu Thoreaus drittem Grundbedürfnis, dem Obdach. Die Zeitungen sind voll von Berichten über die derzeitige Krise am Wohnungsmarkt. Wir wurden bei fast jeder Generalkonferenz der Kirche, an die ich mich erinnern kann, angehalten, nicht über unsere Verhältnisse zu leben. Unser Einkommen und nicht das große Haus des Nachbarn gegenüber muss ausschlaggebend dafür sein, was für eine Unterkunft wir uns leisten können. Präsident Heber G. Grant hat einmal gesagt, solange ich mich erinnern kann, seit der Zeit Brigham Youngs bis heute habe ich Männern am Rednerpult zugehört, die die Menschen ermahnt haben, keine Schulden zu machen. Und ich glaube, dass die meisten unserer Schwierigkeiten daher rühren, dass wir versäumen, diesen Ratschlag zu befolgen. Eine der besseren Möglichkeiten, unser Leben zu vereinfachen, besteht darin, den Rat zu befolgen, den wir so oft erhalten haben. Erstens, mit unserem Einkommen auskommen. Zweitens, keine Schulden machen. Und drittens, etwas für schlechte Zeiten sparen. Wir sollen uns in Sparsamkeit, Fleiß, Effizienz und Genügsamkeit üben und unsere Gewohnheiten diesbezüglich verbessern. Die Mitglieder einer gut geführten Familie bezahlen keine Zinsen. Sie erhalten sie. Thoreaus letztes Grundbedürfnis war Brennstoff. Wir haben viel über Brennstoff und Energie gehört, von den hohen Kosten begrenzter Versorgung, unserer unsicheren, unvorhersehbaren Abhängigkeit von den Lieferanten und der Notwendigkeit neuer und erneuerbarer Energiequellen. Ich überlasse die Erörterung dieser komplizierten Themen den führenden Köpfen in Politik und Wirtschaft. Der Brennstoff, über den ich sprechen möchte, ist der geistige Brennstoff. Der Herr hat uns einen schönen Plan dafür gegeben, wie wir wieder zu ihm zurückkehren können, aber für die Vollendung unserer irdischen Reise brauchen wir geistigen Brennstoff. Wir wollen den 5 weisen Jungfrauen nacheifern, die genug Öl angesammelt hatten, um den Bräutigam begleiten zu können, als er kam. Was braucht man, um einen ausreichenden Vorrat an geistigem Brennstoff zu behalten? Wir müssen Kenntnis von Gottes ewigem Plan und unserer Rolle darin erlangen. Und wenn wir dann rechtschaffen leben und unseren Willen dem Willen des Herrn unterordnen, empfangen wir die verheißenen Segnungen. Wie Elder William R. Bradford an diesem Pult gesagt hat, in der Rechtschaffenheit ist große Einfachheit. Bei jeder Wahl, vor der wir in unserem Leben stehen, gibt es sowohl einen richtigen als auch einen falschen Weg, um weiterzumachen. Wenn wir den richtigen Weg wählen, werden wir bei unserem Tun von den Grundsätzen der Rechtschaffenheit unterstützt, in denen die Kräfte des Himmels ruhen. Wenn wir den falschen Weg wählen und demgemäß handeln, gibt es keine solche himmlischen Verheißungen oder Kräfte. Wir stehen allein da und schaffen es nicht. Kurz bevor Thoreau starb, fragte man ihn, ob er sich mit Gott versöhnt habe. Er entgegnete, ich wusste nicht, dass wir je miteinander gestritten hätten. Mögen wir in unserem Streben nach Erlösung von den Belastungen des Lebens ernsthaft überlegen, wie wir unser Leben vereinfachen können. Mögen wir dem inspirierten Rat und der Weisung folgen, die der Herr uns im großen Plan des Glücklichseins gegeben hat. Mögen wir würdig sein, vom Heiligen Geist begleitet zu werden, und mögen wir während dieser irdischen Reise der Führung des Geistes folgen. Mögen wir uns darauf vorbereiten, das höchste Ziel dieser irdischen Prüfung zu erreichen, zurückzukehren und bei unserem himmlischen Vater zu leben. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.